Hi, gorillas.
Yeah. I love riding. I really do. I like the fact that I get paid to exercise.
Dafür bezahlt zu werden, dass sie Fahrrad fährt, für Sophie eigentlich ein Traumjob. Die Tüte ist nicht so schwer.
Hi.
Der Weg in den vierten Stock zieht sich trotzdem.
Bitte schön. Ciao. Fourth floor, no tip.
Trinkgeld gibt's nicht. Na, vielen Dank auch. In der ersten Folge von Cash Burners haben wir darüber gesprochen, wie das Geschäftsmodell des Lieferdienstes Gorillas so schnell bekannt wurde. Es ging auch um diejenigen, die das ganze Geld geben, die Investoren also. In dieser Folge geht es um die Leute bei Gorillas selbst.
So, I'm Khan Sumer. I'm the co-founder and the CEO of Gorillas.
Nee, sorry Khan, du bist jetzt noch nicht gemeint. Es geht um Leute wie Sophie.
24 and I work as a rider for Gorillas Morebeats.
Um sogenannte Rider, also die, die die Bestellungen ausfahren. Oder um Leute, die sich im Büro von Gorillas die Nächte um die Ohren schlagen.
Also es war echt eine absolut crazy Zeit.
Wir wollen verstehen, wie ist es bei Gorillas zu arbeiten? Nicht nur auf dem Fahrrad und im Lager, sondern auch hinter dem Laptop. Dafür haben wir mit vielen Leuten gesprochen, ehemaligen und noch Angestellten. Fast alle Jobs bei Gorillas haben eine Sache gemeinsam. Sie sind intensiv und herausfordernd. Nicht alle Angestellten halten dem hohen Druck stand. Ich bin Sarah Heuberger und das ist die zweite Folge von Cash Burners, die Gorilla-Story. An einem Nachmittag im Spätherbst 2022 trifft meine Kollegin Marie Hecht, eine Riderin in Berlin. Sophie hat gerade angefangen zu arbeiten. Spätschicht. 17 bis 22 Uhr. Sophie arbeitet für das Gorillas Warehouse in Moabit. Das ist praktisch, sie wohnt gleich um die Ecke. Das Warehouse kann man sich so vorstellen wie so einen eigenen kleinen Supermarkt, nur ohne Kundinnen eben. Mittlerweile sind sie überall in den Stadtgebieten in Deutschland verteilt. Das in Berlin-Moabit liegt an einer großen und vielbefahrenen Straße. Die Fenster sind mit Folie verklebt, damit niemand hineinsehen kann. Auf ihnen prangt groß das Gorillas-Logo. Vor dem Warenlager stehen aufgereiht verschiedene E-Bikes und Lastenräder. Durch die offenstehende Tür dröhnt laut Musik. Im Warehouse selbst ist viel los. Sophies erste Lieferung steht auch schon bereit. Sie packt die braune Papiertüte in ihren großen quadratischen Rucksack, den sie von Gorillas bekommen hat, und schwingt sich auf eines der E-Bikes. Meine Kollegin Marie wartet derweil um die Ecke. Wir haben uns nicht offiziell angemeldet bei Gorillas und wir wollen Sophie nicht in Schwierigkeiten bringen, weil sie uns mitnimmt. Sophie ist auch gar nicht ihr richtiger Name. Sie möchte lieber anonym bleiben. Sophie düst mit ihrem E-Bike durch die Straßen von Berlin-Moabit. Mittlerweile kennt sie die Wege auswendig. Marie tritt in die Pedale, um mit ihr mithalten zu können. Auf dem Weg reden die beiden über den Alltag als Rider.
I've had a friend tell me that he did a delivery.
Zum Beispiel, wenn auf einmal ein nackter Kunde vor einem steht. Das ist einem Freund von ihr sogar zweimal passiert. Ganz schön respektlos, findet Sophie.
It's a bit disrespectful. Yeah, people don't care. People don't care.
Sie selber bestellt kaum bei Gorillas. Lieber geht sie in den Supermarkt. Warum bestellen Leute überhaupt bei Lieferdiensten? Fragt Marie sie.
I think people are lazy.
Die sind einfach faul, glaubt Sophie. Einer ihrer besten Kunden wohnt direkt über einem Supermarkt und bestellt aber trotzdem immer bei Gorillas.
I don't mind, because they tip. But it's like, why? Just get up and get out your house for 2 minutes. I don't get it. I really don't.
Sophie arbeitet seit 8 Monaten bei Gorillas. 30 Stunden die Woche, 12 Euro die Stunde Mindestlohn. Eigentlich ist sie Musikerin, aber damit verdient sie nicht genug Geld. Musik macht sie jetzt also mehr als ihr Hobby.
Ah, it's right there. Bueno.
Im Schnitt fährt sie so etwa 3 Lieferungen in der Stunde aus. Länger als 20 Minuten darf sie also nicht für den Hin- und Rückweg brauchen. Aber die Lebensmittel sollen ja eh innerhalb von 10 Minuten bei den KundInnen ankommen.
And then as soon as I bring the bowl, I say it's delivered. It's better for my time.
Je mehr Lieferungen sie pro Stunde schafft, desto mehr Trinkgeld bekommt sie auch. Manche Leute geben gleich bei der Bestellung Trinkgeld. Das sieht Sophie dann direkt in der App. Manche geben mir auch an der Tür ein paar Münzen in die Hand.
I used to make like 240 average tips.
Im Durchschnitt macht Sophie so 200 bis 240 Euro Trinkgeld im Monat, sagt sie. Bei einem Fixgehalt von 1400 Euro ist das gar nicht mal so schlecht. Wenn sie über die Gorillas-App Trinkgeld bekommt, dann ist das im nächsten Monat zusätzlich zu ihrem Gehalt auf ihrem Konto. Mit der App auf den privaten Telefonen der Rider regelt Gorillas alle Arbeitsprozesse. Schichtpläne, Arbeitszeiterfassung, Lieferadressen, auch die Anzahl der Lieferungen und die durchschnittliche Lieferzeit werden durch die App dokumentiert.
So I can show you.
Sophie zeigt sie meiner Kollegin Marie.
She tells me today I've done 4 rides. My average delivery time is actually not that good. How much I've made in tips.
Jeden Monat werden Statistiken rumgeschickt. Wenn ein Rider nicht genügend Lieferungen pro Stunde geschafft hat, dann suchen die Vorgesetzten das Gespräch.
In the warehouse they've got like a thing that says how many you do per hour and if you don't do enough then they like say you need to do more. And also every month there's statistics that go around and they see how long it takes per order and if it takes long then they like ask you like what's going on, why it shouldn't take that long.
Sophie will eh fit bleiben und rennt mit der Lieferung auf dem Rücken 4 Stockwerke nach oben und wieder runter, um eine gute Zeit zu machen.
If you go back to the warehouse, there's a screen and it's got little like pictures of bikes and it's all of us wherever we are.
Auf einem Bildschirm im Warehouse sind alle Rider, die aktuell Schicht haben und ihre Standorte zu sehen. Manchmal schalten die Rider die App ab und verschwinden dann für eine Weile.
5 minutes, 10 minutes, it's okay.
Manche übertreiben es aber auch mit dem Pause machen, sagt sie.
Away for like an hour. And everyone's like, where are they? We don't know. So, yeah.
Sophie kommt ursprünglich aus Südafrika. Auf den Job bei Gorillas kommt sie, weil ihr Mitbewohner im Headquarter, also in der Zentrale von Gorillas, arbeitet. Sie ist beeindruckt davon, wie Gorillas so schnell bekannt geworden ist und wie viel Geld die Firma eingesammelt hat.
You know, they just raised so much money and everyone just knew this company was flying. Like they're doing so well. So yeah, I thought it was really cool to get involved in a company like that.
Auch das markante urbane Branding spricht die 24-Jährige an.
I liked the whole like look that they had. Yeah, and I thought that if I wanted to work for a company where has used a uniform, the uniform would have to be cool. So.
Sie selbst spricht kein Deutsch. Muss sie als Riderin auch nicht. Englisch reicht. Der Fahrerjob ist also gut für all diejenigen, die es sonst eher schwer haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Die einzige Voraussetzung? Fahrrad fahren können. Kurz nach Gründung, also im Sommer 2020, macht es bei Gorillas noch gar nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt Rider ist wie Sophie oder Programmiererin. Da hocken noch alle zusammen im allerersten Warehouse in Berlin-Prenzlauer Berg. Das ist gleichzeitig auch das Büro.
Wir saßen damals ja auf der Danziger Straße hier in Prenzlauer Berg. Wir hatten irgendwie einen Tisch und 3 Stühle für 6 Leute und ein paar Regale. Das heißt, es war wirklich so, das Feeling war direkt da. Das war auch so das crazy Ding eigentlich an der Zeit.
Das ist Robert Friedemann, quasi Mitarbeiter Nummer 2 bei Gorillas. Ursprünglich hat er mal als Praktikant angefangen. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und sieht älter aus als seine 25 Jahre. Als ich ihn zum Interview treffe, schwärmt er total von dieser Anfangszeit, von dieser Anfangsmagie.
Und dann schreit irgendjemand Order und alles ist auf einmal egal und du stehst auf, packst diesen irgendwie Berg zusammen und fährst halt raus. Und das war, ja, dieses Wechselspiel war einfach super crazy am Anfang.
Robert hat gerade seinen BWL-Bachelor abgeschlossen, als er sich bei Gorillas für ein Praktikum bewirbt. Doch er bekommt erstmal eine Absage.
Ich habe dann relativ schnell auf diese Mail geantwortet und meinte so, noch am gleichen Abend, irgendwie Sonntagabend, 11.30 Uhr, so, nee, also schaut nochmal, ob ihr da nicht doch irgendwie eine Stelle habt. So, ich fand es jetzt irgendwie mega geil, mit euch zu quatschen und hätte einfach Bock, da mitzumachen.
Das geht dann so hin und her, bis Robert doch noch seine Chance bekommt. Er darf als Praktikant bei Gorillas anfangen. Geld gibt es aber erstmal nicht.
Da habe ich gesagt, okay, ist ja nicht so cool. Ich würde es aber einfach trotzdem gerne machen, weil ich die Idee so spannend finde, weil ihr mich einfach mega überzeugt habt, auch in den Interviews.
Am Ende bekommt Robert die Miete bezahlt und das Versprechen, ein Gehalt zu bekommen, sobald die erste Finanzierungsrunde abgeschlossen ist. Aus 3 Monaten Praktikum werden 2,5 Jahre. In dieser Zeit übernimmt er alle möglichen Aufgaben.
Ursprünglich als Founders Associate angefangen, das heißt mit Kahn damals super eng zusammengearbeitet an, ja, allen Topics, die damals relevant waren.
Ich übersetze mal kurz. Founders Associate, also Robert wird quasi zur rechten Hand von Gründer Kahn Zümer. The Golden Child heißt es von manchen bei Gorillas ein bisschen abfällig über Robert. Alle wissen, dass er unter dem besonderen Schutz von Kahn steht.
Bin dann in die Expansion auf dem deutschen Markt gegangen. Das heißt, wir haben mit dem Team die ja, so ersten 35 Warehouses geöffnet in Deutschland.
Robert kümmert sich darum, neue Gorillas-Standorte in anderen Städten zu eröffnen. Erst Berlin, dann Köln, Hamburg, München und so weiter. Robert steigt schnell auf, vom Praktikanten zum Head of Expansion. Er leitet also das deutsche Expansionsteam. Es läuft richtig gut bei ihm und bei Gorillas. Die Investoren pushen die Expansion und Kahn Zümer entscheidet schon nach weniger als einem Jahr nach Start, Standorte in vielen europäischen Metropolen aufzumachen. Amsterdam, London, Madrid, Brüssel. Damit das so schnell geht, braucht Gorillas vor allem eins: viel Geld. Und das sitzt bei den Investoren in dieser extremen Wachstumsphase des Startups noch locker. In der ersten Folge dieses Podcasts hat Investor Philipp Klöckner ja schon erzählt, wie er Kahn jeweils eine 250.000 gegeben hat, damit der neue Warenlager in Berlin eröffnen kann. So läuft es jetzt wieder ab, nur auf einer viel, viel größeren Skala. Wenige Monate nach der Gründung bekommt Gorillas rund 40 Millionen Dollar von Investoren. Ein paar Monate später, im März 2021, gibt es schon wieder neues Geld, diesmal 290 Millionen Dollar. Damit wird Gorillas erstmals mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet und erreicht so Einhornstatus. So heißt es in der Startup-Szene. Das ist ein Riesenmeilenstein. Bis heute hat Gorillas 1,2 Milliarden Dollar eingesammelt. 1,2 Milliarden. Das ist ungefähr so viel, wie Facebook damals für Instagram gezahlt hat.
So ein super cooler Moment war irgendwie, als wir die Unicorn-Runde irgendwie geraced haben. Und du hast den Leuten irgendwie in die Augen geguckt und alle Augen haben irgendwie geleuchtet. Und dann ja, wurde es announced und es war natürlich einfach ein Riesenmoment und eine Riesenfreude und einfach ein super cooles Gefühl, so eine Riesenbestätigung von außen zu bekommen für das, wo du ja, irgendwie dein Herzblut irgendwie reingesteckt hast für die Monate.
Das viele Geld bekräftigt Robert und sein Team darin, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Aber da ist noch mehr. Wie in Startups üblich, bekommt Robert nicht nur ein fixes Gehalt, sondern auch Firmenanteile. Das haben bei Gorillas alle der ersten 100 Angestellten bekommen. Danach nur noch die Führungskräfte. So richtig reden will Robert darüber aber nicht.
Du musst jetzt keine Summe sagen.
Ich meine, ich glaube, für ist ja ganz normale Practice, so für die ersten Mitarbeiter in einem Startup gibt es Anteile. Und klar, incentiviert es einen, wenn man ein Unternehmen mit aufbaut.
Je höher die Bewertung von Gorillas ist, desto mehr Geld sind auch die Anteile der Angestellten wert. Zum absoluten Höhepunkt im Herbst 2021 ist Gorillas 2,5 Milliarden Dollar wert. Da sind die frühen Mitarbeiter wie Robert Millionäre, mit Anfang 20 gerade mal. Millionäre auf dem Papier zumindest. Sie werden ihre Anteile aber niemals einlösen können. Aber dazu später mehr. Zunächst schwimmt Gorillas weiter auf der Erfolgswelle.
Und da war es so, dass wir irgendwie anfangs ja mal so einen müden Launch die Woche hatten. Und ich glaube dann auch so zu Hochzeiten irgendwie 5 Warehouses die Woche gemacht haben. Also das war echt eine absolut crazy Zeit. Und das war auch, ja, ist auf jeden Fall auch so eine der Zeiten, wo ich am liebsten dran zurückdenke. Hat super Spaß gemacht, war ein super geiles Team, super coole Leute. Und da haben wir auch echt irgendwie Sachen gemacht, wo keiner gedacht hätte, dass es irgendwie möglich ist.
Roberts Team wird zum Vorzeigeteam innerhalb von Gorillas und das Unternehmen wächst weiter. Dafür brauchen sie mehr Rider. Robert greift mitunter zu ungewöhnlichen Methoden.
Da war es tatsächlich so, dass wir ja bei Essenslieferdiensten auch irgendwie bestellt haben und irgendwie mal die Leute angesprochen haben und so. Also da ja, hat man schon irgendwie alles probiert, um irgendwie zu schauen, wer Bock hat, irgendwie bei uns zu fahren auch.
Bisschen abgeworben dann.
Vielleicht.
Wenn Rider wie Sophie nicht aufs Fahrrad steigen, dann bewegen sich keine Waren. Also kein Wachstum, keine Expansion, keine Umsätze. Während es in den ersten Wochen nach der Gründung noch egal ist, ob jemand als Fahrerin oder im Marketing arbeitet, wird sich das schnell ändern. Die, die nicht direkt mit den Lieferungen zu tun haben, bekommen ein eigenes Büro, ebenfalls in Berlin-Prenzlauer Berg. Rider wie Sophie bekommen keine Firmenanteile, die Angestellten im Headquarter wie Robert zum Beispiel schon. Sophie sagt, das sei so ein Zwei-Klassen-Ding.
I feel like sometimes the people on top don't care about the warehouses or the riders, which is like we, without us, there's nothing. Yeah, they care a lot about the people in HQ. But not us.
Sie fühlt sich wenig gewertschätzt. Die Rider auf der einen, die Headquarter-Leute auf der anderen, auf der besseren Seite. Dabei ist die Firma eigentlich total stolz darauf, dass sie auch intern Leute befördern. vom Rider zum Warehouse-Chef oder von der Warehouse-Angestellten zum IT-Department. 400 Leute sind nach Aussagen des Unternehmens schon intern aufgestiegen. Und auch Robert ist ja mega durchgestartet bei Gorillas, vom Praktikanten zum Manager. Bei Sophie ist es so, dass ihre anfängliche Begeisterung für das Unternehmen ziemlich schnell nach ein paar Monaten wieder abebbt. Als zwei ihrer KollegInnen aus für sie unerklärlichen Gründen gefeuert werden, verändert das ihre Perspektive auf das Unternehmen komplett.
There was one specific day that changed my perspective, was when two of my colleagues got fired. In one day, they were both fired. And it was for such silly reasons. Yeah, I just realized no one's safe here and they don't value the people that are working hard.
Auch andere Rider erzählen uns, dass Gorillas sie und ihre Arbeit nicht genug wertschätzt.
Like the slogan of the company, like we are all riders, keep on riding, something like that, that they say, yeah, it's all bullshit, of course.
I always keep riding and I own the change.
Keep on riding. Das ist noch so ein Satz, den der Gründer von Gorillas, Kahn Zümer, immer mal wieder sagt. Er selbst sieht sich auch als einer der Rider. Als Beweis führt er an, dass er selbst gern Fahrrad fährt. Und er hat mal eine lange, fünfmonatige Fahrradtour gemacht. Durch 8 Länder wie etwa die Türkei, den Iran oder Afghanistan. So steht es zumindest in seinem LinkedIn. Sein Profil kenne ich langsam schon fast auswendig. Ich weiß außerdem, dass er ein Fahrradtattoo auf dem Arm hat und dass er an einer privaten Hochschule in Mannheim studiert hat. Langsam fühle ich mich schon ein bisschen wie so eine Stalkerin. In der Zwischenzeit haben wir Kahn auch offiziell für ein Interview angefragt. Die Reaktion ist eher verhalten. Mal schauen, heißt es. Immerhin bekommen wir die Zusage für ein erstes Hintergrundgespräch mit ihm. Aufnehmen dürfen wir da zwar noch nicht, aber vielleicht können wir ihn ja so wenigstens persönlich von einem Interview überzeugen. Und wir bekommen die Zusage, dass wir mal ein Warehouse von innen ansehen können. Diesmal offiziell. Allerdings sollen wir dafür nach Hamburg fahren. Warum wir nicht einfach in eines hier in Berlin fahren können, verstehen wir nicht so ganz. Aber egal. Diese Gelegenheit wollen wir uns nicht entgehen lassen. Aber jetzt erstmal zurück zu dem Problem, mit dem Gorillas mit der Zeit zunehmend zu kämpfen hat. Dem Ridermangel. Zwischenzeitlich arbeitet Gorillas deshalb sogar mit Zeitarbeitsfirmen zusammen. Das hat auch damit zu tun, dass Gorillas inzwischen nicht mehr der einzige Schnelllieferdienst auf dem Markt ist. Es wird eng auf den Straßen. Auch andere haben mitbekommen, dass das Geschäft mit den 10-Minuten-Lieferungen vielversprechend anläuft und wollen mitmischen. In Deutschland sind das insgesamt 3 Namen, die ihr euch merken müsst. Der größte und wichtigste Konkurrent von Gorillas ist Flink. Ihr wisst schon, die mit den pink gekleideten FahrerInnen. Mit Flink verbindet Gorillas eine ganz besondere Geschichte. Und jetzt wird's juicy. Oliver Merkel, der Mitgründer von Flink, war nämlich einer der ganz frühen Investoren von Gorillas. Schon kurz nach seinem Investment aber, so ein halbes Jahr nach Start von Gorillas, gründet Oliver mit Flink einen direkten Konkurrenten. Die Vermutung? Er hat gesehen, wie schnell Gorillas wächst. Mit dem Gorillas-Investor Philipp Klöckner, den ihr ja auch schon aus der ersten Folge kennt, haben wir auch über diese ganze Konkurrenzsache gesprochen.
Was mich weniger mit Respekt erfüllt, ist, dass sozusagen einer der Gründer quasi vorher Business Angel bei Gorillas war. Das finde ich eher schlechten Stil.
Auch ich muss sagen, sowas wie bei Gorillas, das habe ich noch nie erlebt. Als Startup-Reporterin habe ich schon häufig über Fälle berichtet, wo sich Gründer gegenseitig vorgeworfen haben, eine Idee geklaut zu haben. Aber dass ein Investor quasi die Seiten wechselt und einen direkten Konkurrenten aufbaut, das ist schon ein ziemlich krasser Move. Und das ist auch noch nicht alles.
Auch, dass die Geldgeber quasi höchstwahrscheinlich, nach meinem Wissensstand, das Deck von Gorillas gesehen haben, eventuell vorgegeben haben, dort potenziell selber zu investieren und das dann mit jemand anderem aus dem Angel-Kreis selber zu gründen, finde ich moralisch nicht einwandfrei. Das ist meine persönliche Meinung. Und also würde mich jetzt ein Gründer fragen, sozusagen, ob sie zuerst bei Cherry pitchen sollen, dann würde ich sagen, wenn du nicht 100% sicher bist, dass du der Beste bist, der das Modell machen kannst, dann musst du vielleicht befürchten, dass, wenn das Modell wirklich gut ist, dass die das später nachbauen werden. Und das ist eigentlich ein Ruf, den man nicht haben will.
Okay, Moment mal. Cherry, von dem Philipp Klöckner da gerade spricht, das ist ein großer Startup-Investmentfonds hier aus Berlin. Philipp glaubt also, dass sich Cherry Ventures den ganzen Pitch von Gorillas angehört hat und dann aber gesagt hat, dass sie es stattdessen mit jemand anderen machen. Auch ein ziemlich krasser Vorwurf. Flink und Oliver Merkel wollen nicht mit uns über die ganze Sache reden. Dafür aber Cherry, der Investmentfonds. Die wollen das nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen.
Und wir laut immer gerne zwischendurch.
Der Cherry-Investor Christian Mehrmann, der damals den Deal mit Flink gemacht hat, kommt zu uns in die Redaktion. Was sagst du denn zu dem Vorwurf, dass ihr bei Gorillas erst sozusagen vorgegeben habt zu investieren, euch das Pitch-Deck angeguckt habt, alle Unterlagen und dann stattdessen eigentlich mit Flink einen direkten Konkurrenten aufgebaut habt?
Ja, also das sozusagen stimmt so nicht, weil es gehört natürlich zu unserem Geschäft, wenn es ein bestimmtes Modell gibt, sich alle verschiedenen Player anzuschauen, das macht jeder Fonds so und am Ende ist die Expertise sicherlich eher darin, in dem Team, in das man eben backt. Also als Investor, klar, gibt man Geld und kann natürlich strategische Impulse geben und viel diskutieren mit den Gründern, aber die Gründer sind diejenigen, die diese Firma aufbauen. Ja. Und
für uns war es einfach Christian erzählt mir, wie Kahn kurz nach der Gründung auf ihn zugekommen ist, um ein Investment von ihm zu bekommen. Er schaut sich alle Zahlen an, geht in ein Warehouse und entscheidet sich am Ende doch dagegen. Und das, obwohl er eigentlich das Modell spannend findet.
Und dann aber eben ein paar Themen gefunden, die für uns sozusagen klar darauf hingedeutet haben, dass wir nicht investieren wollen. Und uns dann eben gegen ein Investment entschieden.
Und was waren diese Gründe?
Also wir machen natürlich immer, wenn wir investieren, auch Referenzen auf die Gründer. Und ja, da gab es dann sozusagen Referenzen, die nicht ganz so waren, wie wir es gerne gehabt hätten.
Also im Endeffekt ist es daran gescheitert, dass ihr nicht überzeugt wart vom Gründer.
Ja.
Und warum?
Am Ende wollen wir natürlich sozusagen oder Gründer backen, in die wir sozusagen zu 100% glauben. Ja, wo wir glauben, okay, die sind in der Lage, am Ende eine Milliardenfirma zu bauen und denen vertrauen wir zu 100%. Und das hat dann hier in dem Fall einfach nicht gereicht.
Ich frage Christian auch nach dem Flink-Mitgründer Oliver Merkel, der ja ursprünglich mal bei Gorillas investiert war. Christian sagt mir, das sei damals gar nicht so viel Geld gewesen und mehr so eine Gefälligkeit, Kahn gegenüber.
Genau, er hatte damals ein Mini-Ticket in Gorillas gemacht, weil er eben den Kahn kannte und hat das dann aber, als er sich entschieden hat, Flink quasi Fulltime zu machen, auch einfach at cost wieder zurückgegeben.
Ja. Hm. Aber kannst du nachvollziehen, dass das gerade das nicht so gut angekommen ist, dass er erst ganz früh dabei war und dann sich ja entschieden hat, einen direkten Konkurrenten aufzubauen und jetzt unabhängig davon, ob er jetzt sein Investment ein bisschen vergrößert hat oder nicht, er hat ja damit schon dafür gesorgt, dass Gorillas mehr Probleme hatte, als sie es hätten, wenn es Flink nicht gegeben hätte.
Ja, das würde ich so nicht sehen, weil am Ende muss man ja sagen, sozusagen, was bekommt man als Investor mit oder gerade als Angel mit von der Firma? Ja, also man investiert primär in die Personen am Anfang, ja, und sozusagen das ist eigentlich die Hauptmotivation und sozusagen das Business, wie es operativ läuft und so weiter, davon ist man in der Regel ja gerade als Angel sehr weit weg. Und man muss ja auch sagen, sozusagen jetzt zu einer Milliardenfirma, da ist ja sozusagen wahnsinnig viel passiert, um da erstmal hinzukommen.
Also du findest das, was er gemacht hat, eigentlich nicht verwerflich?
Nein.
Philipp Klöckner sieht das natürlich etwas anders.
Also ich glaube, dass Geschäftsmodelle kopiert werden, das ist sicherlich nicht ungewöhnlich. Ich glaube, das ist auch total fair. Facebook hat nicht das erste soziale Netzwerk gebaut, Google nicht die erste Suchmaschine, Airbnb hat sich das Konzept von jemand anderem geliehen. Also ich finde das überhaupt nicht anrüchig, Modelle zu kopieren, solange man nicht irgendwelche Patente verletzt oder ganze Webseiten plagiatisiert. Was schon untypisch ist, dass dann tatsächlich Personen, die in einer der, vielleicht in das Vorbild oder das Role Model involviert waren, dass die dann selber quasi an der Erstellung eines Konkurrenten oder Genese eines Konkurrenten aktiv beteiligt sind, das ist schon eher untypisch, würde ich behaupten.
Klar ist, die Rivalität zwischen Flink und Gorillas ist vom ersten Tag an gesetzt. Klar ist aber auch Gorillas hat das Modell ja nicht erfunden. Ein wichtiges Vorbild für Kahn war ja der türkische Lieferdienst Getir. Von dem habt ihr ja auch schon in der ersten Folge gehört. Und damit wären wir auch schon beim Konkurrenten Nummer 2. Als die mitbekommen, dass Gorillas so krass Erfolg hat in Deutschland, expandiert auch Getir nach Berlin. Im Frühsommer 2021 ist das. Die Fahrer haben gelb-lila Uniformen an und fahren mit Motorbikes rum. Ansonsten macht Getir vor allem mit großen Rabattschlachten auf sich aufmerksam. 1 Cent für eine Packung Eis und solche Sachen. Trotzdem schaffen sie es nie so richtig, sich in Deutschland zu etablieren und zu einer ernsthaften Konkurrenz von Flink oder Gorillas zu werden. Dafür sind sie zu spät dran und irgendwie scheinen sie auch nicht so die richtige Produktauswahl gefunden zu haben für die umweltbewussten Großstädter. Zumindest zu Beginn. Und dann gibt es zwischenzeitlich noch einen weiteren Konkurrenten, der mitmischen will im Kampf um die 10-Minuten-Lieferungen. Ganz klarer Fall von FOMO.
Dann, als so ein bisschen der Stein ins Rollen kam, dass Leute gemerkt haben, da wird jetzt jemand finanziert und der scheint das einigermaßen gut hinzubekommen in den ersten Monaten, dann kam dann eben auf einmal in ganz Europa Dutzende von Konkurrenten auf einmal, sprossen dann wie Pilze aus dem Boden.
Delivery Hero versucht noch schnell seine Marke Foodpanda auf den Berliner Straßen zu etablieren. Ein ziemlicher Schnellschuss. Das Experiment wird schon nach wenigen Monaten wieder beendet. Interessanterweise ist Delivery Hero auch Investor bei Gorillas. Also sowohl Geldgeber als auch Konkurrent. Aber dazu später mehr. Für die FahrerInnen ist es aber ehrlich gesagt ziemlich Wurst, ob sie jetzt für Flink oder für Gorillas oder einen der anderen Dienste fahren. Alle Lieferdienste zahlen ungefähr dasselbe und der Job ist auch derselbe. Der einzige Unterschied ist vielleicht das Outfit. Die Rider von Flink fahren mit knalligen, pinken Uniformen durch die Gegend, als radelnde Werbeschilder sozusagen. Gorillas versucht sich abzuheben mit seinem Look. Cool, urban, so ein bisschen underground-mäßig. Das war immer die Vision von Kahn, die er auch gegen seine Investoren verteidigt hat. Mehrere Leute haben uns erzählt, dass die erst skeptisch waren und lieber knallige Farben wollten. So wie das Flink gemacht hat also. Aber Kahn soll immer gesagt haben, nein, nein, nicht mit mir. Er wollte, dass seine FahrerInnen cool aussehen. Der Look kommt auch bei den Angestellten gut an. Das hat uns ja auch schon die Riderin Sophie erzählt. Die coole Marke ist es auch, die andere Leute zu Gorillas lockt. Nicht nur, um Lieferungen auszufahren, sondern um an dem Aufbau eines der vermeintlich coolsten, schnell wachsendsten Startups in Berlin oder vielleicht sogar in ganz Europa mitzuwirken. Leute wie Saif El-Sobki.
So, my name is Saif.
Er fängt bei Gorillas im Headquarter an, kurz nachdem die Firma zum Unicorn wird. Lange Zeit war er sehr nah dran am Management, rund um Gründer Kahn Zümer.
Thank you.
Saif und ich trinken Tee zusammen in der Redaktion.
Drinking so much tea.
Er hat kurzgeschorene Haare, trägt Kapuzenpulli und wirkt dabei lässig. Aber irgendwie auch schick zugleich. Er hätte niemals bei einem anderen Anbieter als bei Gorillas angefangen, sagt er mir.
Gorillas was big, it was bold, it was disruptive. We weren't shy about saying it.
Wenn Gorillas und Kahn eins geschafft haben, dann eine richtig starke Marke aufzubauen. Das sagt uns sogar die direkte Konkurrenz. Das kostet natürlich auch was.
You know, as an example, when they launched in the UK, they got a base jumper to parachute over from a high building to say, we've landed in London. That's quite a strong message.
Als Gorillas zum Beispiel in London startet, lassen sie einen Stuntman von einem Hochhaus springen. Der landet dann auf dem Boden und fährt mit der Lieferung los. Das Video gibt es noch auf YouTube. Auch bei Saif ist diese Parachuting-Aktion hängen geblieben. Für ihn ein Symbol der coolen Marke. Er ist beeindruckt von der Energie, die das Team mitbringt. In diesem jungen Unternehmen ist er auf einmal der Alte mit seinen 31 Jahren.
The culture itself was very young, very fresh. That kind of boosted my feeling as well. I felt like I was one of the older people over there, which was cool. So many driven people from across all levels, and that's from interns to starting junior positions all the way up to higher positions. And, you know, I remember my first, second week in the office, I would see people leaving the office at 2, 3 a.m. Not because their bosses were telling them to, but simply because they were so driven and bought into this message and this mission.
Alle arbeiten hart und lang. Bis 2 oder 3 Uhr nachts sitzen sie im Büro. Was Saif zwar nicht direkt sagt, aber meint, von Woche 2 an hockt auch er bis 2 oder 3 Uhr nachts im Office. Sein Umfeld spricht ihn schnell darauf an.
And I was trying to clarify to them, almost defending that I was like, it's not my boss forcing me, it's everyone wanting to build this thing fast and so on.
Gorillas ist schon da bekannt für die späten Arbeitszeiten, die ja auch Teil der Startup-Kultur sind. Saif sagt dann, niemand hat das Team dazu gezwungen. Alle bleiben, weil sie Bock drauf haben.
But of course, humans are humans and you cannot ask people or expect them to work these crazy amounts of hours and give in their all and sacrifice. In many cases, I've seen people sacrifice their social lives and so on and expect things to run as normal. So that super energy is limited. You only have a limited amount of it.
Einige haben außerhalb des Unternehmens kaum mehr ein Sozialleben. Dieser Teamgeist kann beflügelnd sein, aber auch gefährlich. Besonders auch für die vielen jungen und noch nicht so berufserfahrenen Leute, die bei Gorillas arbeiten.
I would even say a lot of people maybe younger, had no experience with working anywhere else before, and so didn't know how dangerous it could be to work insane hours, weeks on weeks, and maybe burn out or maybe suffer some consequences out of that.
Ich habe tatsächlich selbst so einen Fall miterlebt. Für einen anderen Artikel über Gorillas treffe ich einen ehemaligen Mitarbeiter über eine längere Zeit. Er ist unter den ersten Angestellten dabei und am Anfang war er noch super enthusiastisch. Doch auch er arbeitet Tag und Nacht, auch am Wochenende. Als ich ihn einmal besuche, stapeln sich die leeren Gorillas-Tüten auf seinem Balkon. Keine Zeit, einkaufen zu gehen, sagt er mir. Im Büro von Gorillas steht so eine Art Essensautomat, wo es zum Beispiel verpackte Sandwiches gibt. Diese isst er zwischendurch. Keine Zeit für eine richtige Mittagspause. Innerhalb von 6 Monaten nimmt er 10 Kilo zu. Irgendwann zieht er die Reißleine und kündigt. Damit verliert er auch die Ansprüche auf die Firmenanteile, die er eigentlich gehabt hätte. Die hätten, wenn es gut läuft, mal viele tausend Euro wert sein können. In seinem Team ist er nicht der Einzige, der geht. Ein Satz von ihm ist mir im Gedächtnis hängen geblieben. Auch wenn mir jemand 1 Million geben würde, ich würde da nie wieder arbeiten wollen. Ich wollte gern auch nochmal für diesen Podcast mit ihm über seine Geschichte sprechen, aber er möchte nicht. Das Kapitel mit Gorillas sei für ihn abgeschlossen, sagt er mir. Aber er ist einverstanden damit, dass ich seine Geschichte anonymisiert erzähle. Ich muss dazu sagen, seine Geschichte ist nicht nur typisch für Gorillas, sondern für die ganze Startup-Szene. Das Problem ist, wenn man sich so krass identifiziert mit dem eigenen Job, dass man sich selbst fast vergisst. Allerdings ist das Ganze bei Gorillas noch ein bisschen intensiver als bei anderen Startups. Zum einen wächst die Firma viel schneller als andere und zum anderen ist sie ziemlich chaotisch, zumindest am Anfang. In der ersten Zeit laufen die Prozesse manuell, nichts ist automatisiert. Jedes kleine Update im Produktkatalog muss händisch hinzugefügt werden. Das erzählen uns Leute, die damals dabei waren. Mit der Zeit stellt Gründer Khan zwar immer mehr Leute ein, die dann zum Beispiel bestimmte Abteilungen leiten sollen. Das läuft aber immer nur so lange gut, bis Khan sich selbst dem Thema annehmen will und seine selbst geschaffenen Hierarchien ignoriert.
So knowing when to get involved in topics and when to rely on experts or technocrats, supposedly, you know, the people that are hired to do these jobs who know much more about this particular topic. So that was, I think, one element that he could have done better, trusting people within the business a little bit more.
Diese Probleme gibt es eigentlich von Anfang an. Aber lange Zeit fällt es nicht so richtig auf, weil es einfach richtig, richtig gut läuft. Es gibt genug Geld.
So, yeah, money was plentiful. We were celebrating success after success, expansion after expansion. Every day it seemed like there was a new country opening, new people joining, and it was this very embracive, happy culture.
Im Hype-Sommer 2021 ist Gorillas in so einer Art Expansionsrausch. Immer mehr Länder stehen auf dem Plan. Gorillas wagt den Sprung über den Ozean. Die Firma geht nach New York. Weitere US-Städte sollen eigentlich folgen. Sogar in Länder wie Australien will die Firma zwischenzeitlich expandieren. Doch daraus wird nie etwas.
It's so easy in happy times to be happy. The biggest test is really when things start turning a little bit sour. What is the culture then like? Does it get competitive? Does it get bitey? Do people feel as motivated and so on? And that's when, I'd say, things started to change a little bit.
Irgendwann aber seien die happy vibes vorbei gewesen, sagt Safe. Und die Stimmung ist gekippt. Wann war das denn konkret, will ich wissen.
Not too long after.
Schon bald darauf, sagt er.
The first bit of bad news hit us with, or bit of bad spell of news really hit us when we started hearing about the riders, protests and so on.
Gorillas prägte bald wieder eine Headline nach der anderen. Diesmal aber nicht als aufstrebendes Startup mit der Erfolgsstory, sondern wegen prekärer Arbeitsbedingungen und das gerade bei den Leuten, die laut Unternehmen eigentlich im Mittelpunkt stehen sollten. Die Rider. Sie streiken.
It was kind of like the big elephant in the room for such a long time. It became a massive elephant.
Das beeinflusst natürlich auch Leute wie Safe und sein Team. Spätestens als die Rider vor den Türen des Headquarters stehen, lässt sich der Elefant im Raum nicht mehr ignorieren.
I remember everyone being a bit worried, a bit at unease, looking out in the balcony and seeing all these people protesting from our company.
ist es überhaupt zu den Protesten gekommen? Und wie reagieren Gorillas und der CEO darauf? Damit beschäftigen wir uns in der dritten Folge von Cash Burners. In der nächsten Folge hört ihr auch, wie es mit unserem Annäherungsversuch an den Gorillas-Gründer weitergeht. Und ich berichte euch von unserem offiziellen Besuch im Warehouse. Ich kann schon mal verraten, es wird einer der seltsamsten Termine, den ich als Journalistin jemals hatte. Das war die zweite Folge von Cash Burners, die Gorilla-Story. Wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und klickt die Glocke. Und wenn euch die ersten zwei Folgen schon gefallen haben, dann würden wir uns total über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts freuen. Über Feedback per Mail freuen wir uns natürlich auch an cashburners@gründerszene.de. Cash Burners ist eine Produktion von Gründerszene und Business Insider. Geschrieben und recherchiert von mir, Sarah Heuberger. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Marie Hecht. Sounddesign Yannick Werner. Unsere Titelmusik kommt von Afonelli und unser Cover von Dominik Schmidt. Besonderer Dank an Lisa Zinsig, Solveig Gode und das ganze Team von Gründerszene und Business Insider. Ich bin Sarah Heuberger und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.